In diese erste Praktikumszeit habe ich viel gelernt, aber auch gesehen, was ist das für eine Welt? Wir machen Aufführungen, die eigentlich gehen müssen über, wie man zusammenleben kann, wie man mit Macht umgehen muss, etc. Und wie wir das machen in diese Proberäume, my God, so ein Machtabuse sieht man eigentlich gar nicht mehr in der ganzen Gesellschaft. Aber man muss das, glaube ich, ein bisschen sehen. Diese Macht zum Beispiel, das ist natürlich auch, das ist ein Rollenspiel. Und eigentlich dort wusste ich schon, ich will irgendwann Intendant werden, weil ich finde, diese wunderbare Kunstform verdient besser. Es gibt keine Hierarchie der Würde. Egal, ob man das Opernhaus putzt oder dirigiert, deine menschliche Würde ist gleichwertig. Man spielt nur eine andere Rolle in dieses Konstrukt. Das ist doch eigentlich interessant, dass ins Theater hat man die Möglichkeit, im Dunkeln zu sitzen und deine eigene Biografie kurz zu vergessen und mitzuleben mit der anderen. Mit einer komplett anderen Biografie, komplett andere Sichtweise. Das ist eigentlich eine Übung in Empathie. Und genau das brauchen wir im Moment, weil das verlernt man, wenn man die ganze Zeit nur bestätigt wird. Diversität ist so ein Modewort geworden. Ne? Alle sagen es, aber Diversität heißt einfach, dass wir nicht immer mit den gleichen Leuten reden. Was ist gut, was ist böse? Wer hat Recht? Der Mann, der Frau? Wer bin ich? Was ist Liebe? Was ist Sex?
Willkommen zu Ungeschminkt, das Theatermuseum Wien im Gespräch. Ein Live-Podcast aus dem Eroica-Saal im Palais Lobkowitz. Das Theatermuseum ist das Gedächtnis der flüchtigen Theaterkunst. Wir halten den flüchtigen Augenblick im Gespräch fest. Unser heutiger Gast ist die Regisseurin und künstlerische Direktorin der Volksoper Wien, Lotte de Beer.
Schönen guten Morgen.
Hi.
Schönen guten Morgen, Frau de Beer. Es wurde ja mehrfach gesagt, Sie sind für die Musikstadt Wien ein Glücksfall. Ich finde, es ist ein Glücksfall, dass Sie heute unser Gast sind. Wir kennen Sie alle als, Sie sind ja auch, wie das in Wien üblich ist, ein Gesicht der Öffentlichkeit. Also wir kennen Sie, wir kennen Ihr sympathisches Lachen. Aber hier haben wir Gelegenheit, nicht auch nur über Ihre Direktion der Volksoper zu reden, die Sie sichtbar in Wien platziert haben, nämlich rosa angestrichen als Zufluchtsort für Zuversicht. Ein wunderschönes Wort, ein Zufluchtsort für Zuversicht. Aber mich und uns interessiert auch, wie kommen Sie dahin? Was motiviert Sie? Wodurch sind Sie geprägt, dass Sie so mit dieser Volksoper ein so diverses, erfolgreiches, sich an junge Menschen auch wendendes Haus aufstellen? Wie kommt das? Wie ist auch Ihr Werdegang? Denn Sie sind ja auch nicht nur Direktorin der Volksoper, sondern auch eine erfolgreiche Regisseurin europaweit mit vielen Stationen, über die wir auch sprechen können. Und jetzt sind Sie in Wien heimisch geworden. Ist für Sie, jetzt drehe ich die Beschreibung rum, ist für Sie Wien auch ein Glücksfall?
Ja, absolut. Eigentlich, sobald ich das erste Mal in Wien gearbeitet habe, das war in 2012, in der Kammeroper, die jetzt leider schließen wird, da hat Roland Geier mich eingeladen und da habe ich eine kleine La Bohème gemacht. Und da habe ich gemerkt, nicht nur ist Wien für mich eine Stadt mit einem unglaublichen Charme und Schönheit und viel Kultur etc. schön zum Leben, sondern es ist auch eine Stadt, wo ich einem Publikum begegnet habe, mit wem ich mich sehr gut verstehe. Ich glaube, Theater ist ein Dialog. Man macht etwas auf einer Bühne, das existiert nur da und nur in der Wahrnehmung von den Leuten, die das als Gemeinsamkeit in diesem Moment anschauen. Es ist ein Gespräch. Und in Wien findet man ein Publikum, das sehr gebildet ist, wirklich schon wenn man eine Bohème macht, dann haben Sie wahrscheinlich alle schon mal das Stück gesehen, gehört, darüber etwas gewusst. Also man kann auf ein bestimmtes Level einsteigen, kann sehr layered Sachen erzählen, aber es ist nicht so wie in Deutschland, wo es dann sehr streng und sehr intellektuell alles sein muss, sondern diese Joie de vivre, die bei Wien gehört, darf auch in das Theater gehen. Also Kunst und Entertainment darf zusammenkommen. Und das passt bei mir als Künstlerin. Und deshalb denke ich, ja, da habe ich einen guten Partner gefunden.
Also Sie haben das gerade gesagt, Sie sind 2022, haben Sie das Erbe des traditionsreichen Hauses der Volksoper übernommen, auch noch das Erbe der Corona-Zeit, haben aber in Wien schon künstlerisch Spuren hinterlassen. 2012 die Bohème in der Kammeroper, dann ging es gleich weiter bei Roland Geier. Dafür sind Sie auch nominiert worden für einen Regie-Award.
International Opera Awards,
Ja, gut, fangen wir nochmal weiter vorne an, wie Sie hören oder wie Sie wissen. Lotte de Beer ist Holländerin. Sie kommen aus Eindhoven.
Da bin ich geboren. Ich bin aufgewachsen bei Maastricht und dann habe ich die meiste von meinem Erwachsenenleben in Amsterdam gelebt.
Ah, aber in Maastricht haben Sie auch Ihren Weg mit einem künstlerischen Studium begonnen und ich habe gestaunt. Lotte de Beer, Sie haben Musik studiert. Klavier?
Klavier und Gesang.
Und Gesang, dann Schauspiel.
Ja.
Und dann sind Sie gewechselt nach Amsterdam auf die Hochschule.
Ja, aber ich muss sagen, das hört sich jetzt sehr accomplished an. Das war es eigentlich nicht, weil das habe ich zwar studiert, als ich 12 war, habe ich in die Vorausbildung vom Konservatorium Klavier und Gesang. Dann aber ist am 17. Jahr kam heraus, dass ich wirklich unbegabt bin, leider. Und dann habe ich gedacht, was mache ich dann? Dann habe ich noch ein Jahr Schauspiel studiert und auch da, ich war wie ein Kaninchen im Kopflampf von einem Auto. Und erst dort hat mir dann ein Professor angesprochen und gesagt, was du aber gut kannst, ist wegtreten von der Bühne und die andere helfen. Und das ist, was ein Regisseur macht. Dann habe ich etwas gefunden, was ich ein bisschen kann.
Also über zwei Stationen des Scheiterns.
Genau, so ist es, ja.
Und der Schauspiellehrer oder die Schauspiellehrerin hat dann gesagt, Ihr Platz ist besser unten, Sie sehen gut, Sie können gut beobachten und helfen.
Genau, helfen. Und das ist eigentlich, was inszenieren und auch Intendant sein muss. Die Künstler, die das so wunderbar können, so helfen, dass sie über sich selbst hinaufsteigen können.
Ja, aber man hilft ja auch in dem Sinne, dass man seine eigene Vision, die muss ja vorher da sein, dass man zu der Vision kommt. Und das haben Sie dann in Amsterdam an der Regieschule, das ist die Hochschule
Der Hochschule für die Kunst.
Hochschule der Künste, gibt es dann ein Regiestudium direkt auch für Musiktheater?
Nein. Gibt's in ganz Holland gibt es eine Regieausbildung mit 4 Plätze und das ist nur für Schauspiel, weil wir haben in Holland nur ein Opernhaus, also. Aber das ist sehr holländisch organisiert. Das heißt, es gibt nicht wirklich ein Curriculum, sondern es ist so ein Platz, wo der Student sagen kann, das würde ich gern lernen und das und bring me this professor und ich will dort ein Internship machen. Oder sehr viel von der Zeit ist auch einfach in einen Raum mit Schauspielern, die man selber irgendwo gefunden hat, rumexperimentieren. Was natürlich fantastisch ist, weil da lernt man sich selbst kennen. Und beim Rumexperimentieren habe ich gemerkt, Gott, diese Musik, das Musiktheater, das reizt mich, das interessiert mich. Und dann habe ich selber gesagt, ich würde gerne ein Praktikum machen bei der Nationale Oper. Und dort habe ich Peter Gumwitschny kennengelernt und da habe ich eher ein deutsches Bildungssystem kennengelernt von ihm. Ja,
weil das in Holland, das ist ja dann tatsächlich das Studium, das kenne ich auch aus Maastricht, ein sehr freies Studium, ne? Wie ein Labor. Also es ist ja ganz anders als in Deutschland. Das ist ja sehr viel laborhafter. Man lernt das von allen Seiten.
Zusammenarbeiten. Kennen. Die Lehrer sind eher Coaches auf deinem eigenen Weg. Was ich grundsätzlich gut finde, weil ich glaube, auch bei der Grundschule, ich glaube, was uns prägt als Menschen, was AI nicht kann, ist unsere Kreativität und unsere Curiosity, Neugier.
Neugier.
Und ich glaube, in einem Bildungsplatz, wo man diese zwei Sachen irgendwie anzündet, dann kann man das Beste erreichen, mit ein bisschen Selbstdisziplin. Ja,
ja, aber das ist ja doch nochmal anders als in Deutschland, wo es ja, gut, da können wir gleich zukommen, dass Sie Peter Konvitschny kennengelernt haben. Da ist es ja sehr mehr auf die Vermittlung von Handwerk, Grundstudium, Hauptstudium. Ja. Und das ist ja sehr auch hierarchischer als vielleicht in Amsterdam, was mir so klingt wie eine große Spielwiese, wo man sich ausprobieren kann und ausprobieren darf.
Das war ein riesiges Clash of Cultures. Mein erster Tag mit Peter Konvitschny, da hatte ich keine Ahnung, was Hierarchie eigentlich ist. Und er hat mich fast rausgeworfen. Und dann, also ich weiß nicht, ob diese Geschichte habe ich schon öfters erzählt, aber ich saß das erste Mal in meinem Leben hinter so einer große Regietisch, Peter Konvitschny in der Mitte, ich natürlich ganz irgendwo weg. Und er hat mit einer Sängerin gearbeitet an einer Szene und ich habe gedacht, Und er hat sich dann umgedreht zum Tisch und gefragt, stimmt das? Und das hat er natürlich sein Dramaturg gefragt oder irgendwer, aber nicht mich. Aber ich habe gesagt, nein. Und da wurde er so, und wer sind Sie denn? Lotte. Und alle haben mich angeschaut. Und dann hat er gesagt, okay, dann kommen Sie mal her. Dann zeigen Sie mal, was Sie glauben. Und da hatte ich irgendeine Idee. Und die Sängerin hat dann Gott sei Dank gesagt, ja, das stimmt für mich so. Und da hat er mich so angeschaut und gesagt, jetzt setzen Sie sich mal neben mir. Dann hat er mich ein paar Fragen gestellt, so. Und dann am Ende hat er gesagt, Frau de Beer, Sie haben eine riesige Bildungslücke. Sie werden jetzt ein paar Jahre mit mir mitkommen. Und so habe ich an seiner Seite manchmal wirklich zusammengeschrien und weiß ich was alles, aber er hat mich das Handwerk beigebracht mit harter Hand, ja.
Und das ist ja noch das Handwerk wirklich aus dem dialektischen Denken DDR-Schule, ne? Also das
Ruth
ist ja
Berghaus. Ruth Berghaus. Brecht. Er ist so eine Erbe von Brecht.
Ja.
Und wie macht man eine Interpretation, aber auch wie inszeniert man einen Chor? Ich kann mich erinnern, er hat mich nach Portugal geschickt und hat gesagt, dort machst du meine Bohème. Und ich glaube einfach, wie bitte was denn? Und da war eine die ganze zweite Akt Bohème spielte bei ihm auf eine drehende Bühne mit einem Chor, das die ganze Zeit sich bewegte und immer natürlich im gleichen Moment musste der gleiche vorne sein. Und ich kam dort und das portugiesische Chor war ziemlich unmotiviert, unvorbereitet, hat auch mich gesehen und gedacht, das ist sicher nicht Peter Konvitschny, was will das Mädchen? Und die Drehbühne war kaputt, die konnte nur eine Geschwindigkeit und das war schnell.
Okay.
Naja, wenn man solche Sachen dann irgendwie übersteht, dann denkt man später in seiner Karriere, okay, das kriegen wir schon geregelt.
Ja. Ja. Also war Peter Konvitschny eine gute Schule für Sie?
Absolut. Und das zusammen mit die niederländische Schule, wo man eigentlich ganz von Anfang seine eigene Stil aus dem Nichts herbeifinden muss, das war super. Und er hat mich dann gleich die große Bühne gelernt. In Holland habe ich eher mit so 2,5 Sänger und ein präpariertes Klavier Stücke gemacht.
Ja.
Und so, dann kam noch eine Kreditkrise. Ich war fertig in 2009, wo gar kein Geld mehr war für Kunst. Da habe ich laut gerufen, ich kann es auch ohne Geld. Und das hat mich dann auch wieder Chance gebracht. Und ja, so. Ja,
ja, da haben wir vorhin kurz drüber gesprochen, weil ich erinnere mich, dass 2011 Holland im Kulturbereich massiv gekürzt hat, also existenziell bedrohlich gekürzt hat. Ich war damals, kannte sehr viele holländische Regisseure, auch vom Schauspiel, die nach Berlin kamen und ins gezwungene Exil gingen, weil sie keine Arbeitsmöglichkeiten mehr in Holland hatten. Aber sie hatten ja Peter Konvitschny, der wurde dann leitender Opernregisseur in Leipzig, ne?
Genau, ja.
Worüber sich Leipzig gefreut hat, es aber dann nicht geschätzt hat am Ende. Aber da hatte Ihnen Ihre erste Oper dann, also in der gegeben?
Genau so, da habe ich eine große Kinderoper machen dürfen mit 104 Kindern im Kinderchor. Das war auch sportlich und das Stück hat mich nicht so gefallen. Und ich habe gefragt, darf man das umschreiben? Und dann haben sie gesagt, absolut nicht, da kommen wir in riesige Probleme mit dem Verlag. Und da hat mein niederländische, hat mich dann doch geholfen, dass ich dachte, ich mache es trotzdem. Man hat nicht so richtig auf mich geschaut. Es war eher nur eine Kinderoper mit wenig Budget. Und ich habe das ganze Stück, was vorne war, war hinter, was alles umgeschrieben. Und am Premierenabend kam der Mann vom Verlag auf mich zu und ich habe nur gedacht, oh Gott, jetzt. Und er hat dann gesagt, das ist, glaube ich, einfach viel besser so. Wir wollen das gern repräsentieren. Also wir sind doch immer sehr gut. Ja, manchmal muss man ein bisschen was wagen, um zu gewinnen. Ja. Und gleichzeitig in Amsterdam war Pierre Audi, leider verstorbene, absolutes Genie, der 30 Jahre die Nationaloper geführt hat. Und der hatte eine total andere künstlerische Handwerk als ich. Und der ist aber mein absolutes Vorbild als Intendant, weil er immer total verschiedene Stile geholt hat. Okay. In Amsterdam konnten wir wirklich, obwohl wir nur ein Opernhaus hatten, die Welt an Opernregiestilen sehen, weil er sich nicht beschränkt hat auf was er mochte, sondern er hat ganz gut erkannt, wo ist deine Qualität, auch wenn ich die nicht verstehe selber. Mhm. Und auch er hat mich gefördert und diese zwei Großmeister haben viel ermöglicht. Ja.
Aber Sie haben auch, wie Bekannte so mal nachlesen kann, eine eigene Opernkompanie, eine eigene Opernkompanie gegründet.
Ja, stimmt. Das war eigentlich In diese erste Praktikumszeit habe ich viel gelernt, aber auch gesehen, was ist das für eine Welt? Wir machen Aufführungen, die eigentlich gehen müssen über, wie man zusammenleben kann, wie man mit Macht umgehen muss, etc., über Idealen und wie wir das machen in diese Proberäume. My God, so ein Machtabuse sieht man eigentlich gar nicht mehr in der ganzen Gesellschaft. Das war vor Me Too und das war in einer Zeit, wo also alles hat stattgefunden, was man so gelesen hat in der Zeitung. Und ich konnte mich irgendwie so, wenn ein mächtiger Intendant oder Regisseur dich gefragt hat, du kommst heute mit mir essen, hat man gleich um sich herum geschaut und andere mitgenommen. Man hat sich irgendwie da durchgewurschtelt, aber ich habe gedacht, das muss anders. Und ich habe gleich gedacht, ich muss da mein kleines Steinchen dazu beitragen. Und eigentlich dort wusste ich schon, ich will irgendwann Intendant werden, weil ich finde, diese wunderbare Kunstform verdient besser. Nicht nur auf diese Ebene, auf die Sicherheitsebene, aber auch, wer da Geschichten erzählen darf, für wen, wie wir ein jüngeres Publikum ansprechen können, mit welchen Stücke etc. Und ich habe gedacht, gut, was muss ich dafür machen? Ich muss zuerst das Fach lernen, Praktikum machen, dann assistieren, dann selber inszenieren. Aber ich will auch üben, wie man ein Opernhaus führt. Und das kann man besser üben, wenn man ganz klein anfängt. Und wir waren vier Leute mit kein Geld und haben dann endlose Pläne geschrieben. Das kann man in Holland, kann man ein Grant Application einreichen und sagen, wir haben einen Plan, wir haben diese und diese und diese und diese Theater, die kommentieren sich dran, bitte gib uns ein bisschen Geld. Das haben wir dann immer so teilweise bekommen und wir haben selber das Proberaum gemietet, selber die Böden gewischt, selber das Bühnenbild gemalt und transportiert, die Lichter gehängt und das ist unschätzbar jetzt, weil wenn mein Lichtdepartement mir etwas sagt, dann habe ich auf jeden Fall mal das Gefühl gehabt, wie das ist, um dort oben ein Lampe reinzuhängen.
Also etc. Weil Sie standen selber auf der Leiter auf 10 Metern Höhe und haben die...
Absolut, alles haben wir selber gemacht.
Vielleicht müssen wir noch sagen, weil das ist hochinteressant, aber wir reden jetzt über das Jahr, Sie waren sehr jung, über das Jahr 2010, ne? 2009, 2010.
Genau, dann haben wir angefangen und haben wir so 10 Jahre gemacht. Ja.
Da war die Welt im Theater tatsächlich noch eine andere,
absolut.
Was Sie gerade gesagt haben. Ja. MeToo kam danach. Ja. Und die Oper ist ja auch noch mehr als das Schauspiel, man weiß ich gar nicht, hierarchischer. Ne?
Das hat natürlich zu tun, dass man in Vorstellungen hat man 200 Seelen in der Orchestergraben und auf der Bühne, der alle gleichzeitig atmen müssen. Das kann man nicht ganz demokratisch gestalten. Aber man muss das, glaube ich, ein bisschen sehen, diese Macht zum Beispiel, das ist natürlich auch, das ist ein Rollenspiel. Und wir müssen uns alle dran committieren, dass wenn der Auftakt kommt, dass der Auftakt ist, auch wenn wir selber denken, vielleicht kann er ein bisschen früher oder ein bisschen später kommen. Das heißt aber nicht, dass jemand mehr wert ist. Ich habe das in Kleinborn abgehört, die haben gesagt, es gibt keine Hierarchie der Würde.
Ja.
Und das stimmt, egal ob man das Opernhaus putzt oder dirigiert, deine menschliche Würde ist gleichwert. Man spielt nur eine andere Rolle in dieses Konstrukt. Ja.
Ja, das wäre schön, wenn sich dieser Gedanke, das stimmt, es ist sehr, sehr dialektisch gesagt, natürlich braucht es die Verabredung. Es kann nicht jeder, es ist kein, das ist sehr gut gesagt, die Krux, weil es ist keine, also Demokratie geht nicht in jedem Moment, aber dass man sagt, es ist eine Rolle, die ich für den Moment annehme und danach auch wieder verlassen kann.
Genau, und die ich spiele für, nicht für mich, sondern für die Steuerbezahler in Österreich, die uns das Theater gibt, für das Publikum, aber auch für das Ensemble, das sich entwickeln muss, für die Kunstform etc. Man muss die größte Diener sein. Wie mehr Macht man hat, wie größer das Dehnungsprinzip in den Kopf sein muss.
Aber war diese Vision, gab es dann schon, also dass Sie den Wunsch hatten, auch institutionell zu gestalten, die Arbeitssituation selbst zu gestalten, das war der Impuls von
gleich als ich da Opera, saß als
Opera Front.
Opera Front hatte eigentlich experimentieren, was wie können wir die Oper anders gestalten, menschlich, aber auch künstlerisch und vor allem, wie finden wir ein neues Publikum? Das war unsere größte Aufgabe und das ist in Holland noch ein bisschen abenteuerlicher als hier. Hier die Eltern gehen in die Oper, nehmen die Kinder mit, die Schulen gehen. In Holland gibt es ein riesiges Teil von der Bevölkerung, die überhaupt nicht wissen, was es ist, Oper. Und deshalb haben wir zum Beispiel La Traviata auf ein Foodtruck-Festival spielen lassen oder auf ein großes Rock-Festival. Ich habe 2 Jahre lang am Rock-Festival-Tür geklopft und immer wieder gesagt, das wird großartig, trust me, das kriegen wir hin, das werden die mögen. Und irgendwann haben sie gesagt, na gut, okay, komm, hier ist dein Zelt, ist ein Podium, mach. Und dann habe ich mich kurz geführt und gedachte, das war ein bisschen bluff. Was, wenn die gar nicht kommen? Was, wenn die nach 2 Minuten denken, was ist das? Aber sie sind gekommen mit Bier in der Hand, so 20-Jährige. La Traviata, keine Ahnung, was für Band das ist. und haben dann am Anfang gedacht, oh, okay, und haben dann gejohlt und gejubelt. Und das fängt natürlich an mit einem Party, also das geht auch. Die haben mitgesungen, es war ein Song. Und dann kommt aber die zweite Akt, wo man denkt, oh Gott, jetzt müsst ihr sich aber konzentrieren auf die Geschichte und die Emotionen. Es wurde mäuschenstill. Man hat Schluchzen gehört im dritten Akt, dass sie gestorben ist und dann ein Standing Ovation und Johlen, dass man denkt, es geht. Das ist ein Material, das interessant ist für alle Generationen. Und das hat mich immer wieder das Vertrauen gegeben, dass das geht, dass das kann. Man muss es nur machen.
Das klingt wie so ein Initiationserlebnis. Dieses Rockfestival und die Traviata dort, das klingt wie so ein Initiation. Und das sind so prägende Erlebnisse, wo Sie sagen, ja, das brauchen die Institution, Oper, das Opernhaus, die Veranstaltung Oper, das braucht die Oper. Also
absolut. Also wir brauchen, eine Dialog braucht interessante Partner. Und Diversität ist so ein Modewort geworden. Ne? Alle sagen es, aber Diversität heißt einfach, dass wir nicht immer mit die gleichen Leute reden. Und das macht ein Gespräch doch interessanter.
Ja, deswegen habe ich das Sie werden ja auch oft, ist ja Ihr eigenes Credo, dass Sie Brücken bauen wollen. Dann habe ich immer überlegt, ja, wo, welche Brücken, ja, also ja keine über die Donau. Aber dann habe ich das nochmal genauer angeschaut und das immer wieder sagen, die Brücke zwischen den Zuschauern. Also das, ich meine, die Volksoper hat 1300 Plätze. Mhm. Das ist ja nun wirklich eine Größe. Und wenn man sagt, das ist ja immer so, viele sagen ja, ja, wir stellen uns divers auf und so weiter. Aber wie sieht das in der Wirklichkeit aus? Mhm. Wie setzt sich dann so ein Publikum zusammen? Wir haben vorhin drüber gesprochen, das heißt ja Volksoper. Woraus setzt sich denn dieses Volk zusammen? Wen holt man denn? Also wen spricht man an? Das ist ja keine homogene Größe mehr. Heutzutage ist es so heterogen wie nirgendwann, auch wie noch nie. Also so unterschiedliche Ansprüche, unterschiedliche Menschen, unterschiedliche Erwartungen. Und die werden ja heute auch ziemlich deutlich formuliert, oder?
Mhm. Also als ich kam, ich wusste in 2020, dass ich diesen Job machen durfte, da wusste ich, es gibt ein ganz treues Publikum in der Volksoper. Das ist schon mal wunderbar. Das sind Leute, die sich identifizieren mit diesem Haus, die Karten kaufen, die kommen. Und man hat mich die politische Aufgabe gegeben, wir wollen aber ein breiteres, ein diverseres Publikum haben. Das heißt, zwei Aufgaben, die da sind, sollen am liebsten da bleiben. Und die neue sollen dazukommen. Wie macht man das? Das ist ein Balancing Act, dass man das Werk so macht, dass sie öffnet, dass sie Leute anspricht, die jetzt noch nicht angesprochen werden. Und gleichzeitig aber die Leute, die es so mögen, was hier passiert, dass man die nicht verliert. Und als ich dann angefangen bin, und das hat eigentlich ziemlich schnell geklappt, diese Balancing Act, habe ich auch gedacht, es ist eigentlich größer. Es hat nicht nur zu tun, dass man irgendwie einen Checkbox machen kann, wir sind ein diverses Publikum, aber wir sind in einer Zeit, wo wir so polarisiert sind, wo man die ganze Zeit auch digitalisch die Leute trifft, die eh schon so denken und so ausgebildet sind und so wählen und so Theater sehen, Kunst sehen etc., gleiche Zeitungen lesen, weil man in diese Bubble lebt und man hört von der anderen Seite eigentlich nur die Klischees.
Ja.
Hier gibt es die Möglichkeit bei der Volksoper, um mal mit 1300 Seelen zusammenzukommen und mit synchronisierten Herzschlag von der Musik, die man alle gleichzeitig körperlich spürt, eine emotionelle, geteilte Erfahrung zu haben. Emotionell und rationell natürlich. Wo gibt es das? Und deshalb Vorstellungen machen, die auf mehrere Ebenen ganz viele Leute ansprechen. Das ist für mich die wichtigste politische Akt, die ich machen kann. Und am Anfang denkt man, wie macht man das? Also Operette zum Beispiel. Operette ist die Seele von unser Haus, ein sehr wichtiges Genre, hat ein richtiger entertainende Wert, hat mit Humor zu tun, ist oft politisch, hat auch mit Nostalgie zu tun, mit Schönheit. Und ich habe gedacht, man kann dieses Bastion von Operette auf tausende Weise angehen. Und das sollen wir auch dürfen. Wir müssen nicht ein One-Size-Fit-All machen. Aber ich habe alle Regie-Teams immer angesprochen und gesagt, ganz viele Menschen mit ganz vielen verschiedenen Vorstellungen von was da passieren soll, kommen zusammen. Bau doch ganz viele trojanische Pferde.
Ja, ja.
Das heißt, etwas, der Vorhang geht hoch und wenn der Vorhang aufgeht und da kommt ein Bild, wovon ich gleich denke, also das ist nicht für mich, das ist eine moderne Inszenierung, ja? Oder weiß ich was. Oder nein, das ist langweilig. Dann schließt mein Herz sich. Sondern wenn da etwas ist, dass ich denke, ja, darauf habe ich Lust, ja? Dann sind wir im Gespräch, dann können Sachen passieren.
Ich finde das Wort vom Trojanischen, also den Begriff Trojanisches Pferd sehr gut. So Harald Schmidt ist auch so ein Trojanisches Pferd, oder? Also wenn man in der Volksoper läuft, eine Operette, die Dubarry, und da spielt Harald Schmidt, ich habe es leider noch nicht gesehen, der spielt.
Das Stück ist auch schon abgespielt, aber der spielt der Kaiser.
Genau. Der spielt den Kaiser.
Das war natürlich, da haben wir gemerkt, dass ein neues Publikum gekommen ist, weil sie denken, also Operette kenne ich nicht, aber Harald Schmidt kenne ich.
Ja.
Und jetzt spielen wir im Weißen Rössel, wo er wieder zurückgekehrt ist. Kleine Rolle, aber macht er großartig. Und Robert Palfrader, also wir haben zwei wirkliche Komiken zwischen unserem Ensemble. Und die spielen da auf das höchste Level Comedy. Während wir auch die nostalgische österreichische Melodien haben. Also es ist ein Juggling Game.
Aber das ist so ein Beispiel dafür, wie man Brücken baut zwischen der Tradition, der Operette und unserem gegenwärtigen Anspruch oder auch unserem gegenwärtigen Geschmack.
Absolut.
Wo wir andocken können, wo wir dann so ein trojanisches Pferd. Aber beim trojanischen Pferd fragt man sich, was ist dann im Bauch des Pferdes? Also das ist ja nur eine Verkleidung und dann öffnet sich das Pferd und was kommt dann raus?
Also ich glaube, wir Menschen wollen immer einen Sinn geben an was wir machen. Und Künstler schauen sich die Welt an und ich glaube, jede Interpretation, wie werktreu auch, hat immer etwas an eine Basisfrage darunter, warum spielen wir das jetzt? Was ist jetzt daran noch wichtig? Also ich glaube, das ist im Bauch des Tieres und das hat sehr oft zu tun mit, wie leben wir zusammen, mit wie kann ich der andere besser begreifen, wie lebe ich überhaupt, was ist gut, was ist böse, die riesig große Fragen. Gestern saß ich in Holland in ein Stück, das ist ein sehr populäres Stück, das wird wahrscheinlich 10 Jahre lang spielen, Willem van Oranje, ein riesiges Spektakelstück, über Willem van Oranje und über wie Holland Holland geworden ist. Und obwohl das wirklich ganz historisch erzählt wurde, historische Kostüme, Filmbilder, die Schlacht von Leiden etc., König Philipps. Es war wie eine Geschichte, Unterricht, aber trotzdem, am Ende hat man dann Holland von jetzt projektiert und man denkt, was habe ich jetzt eigentlich mitbekommen? Ah ja, Holland ist ein Land, das existiert, weil die Menschen gekämpft haben für die Freiheit von Denken. Aber die Freiheit kommt mit einer riesen Verantwortung. Und das hat man in diesem Stück so verpackt. Alle sind gekommen, glaube ich, weil sich das Publikum gedreht hat, weil das Wasser auf der Bühne war, ein Kanonenfeuer. Aber ich glaube, am Ende haben wir das mit nach Hause genommen.
Ein schönes Beispiel fällt mir gerade ein, weil ich habe es extra mitgenommen.
Ja.
Es gab in Ihrer zweiten Spielzeit zum Jubiläum 125 Jahre Volksoper gab es diese wunderbare, unvergessliche Produktion Lasst uns die Welt vergessen. Was mir jetzt einfällt, was ich sehr beeindruckend fand, denn es untersucht die Geschichte, wie der Anschluss Österreichs an Nazi-Deutschland in der Volksoper stattgefunden hat. Wo man eigentlich auch wahnsinnig viel über Operette begreift.
Ja, stimmt.
Ich habe ja da eigentlich ganz viel über Operette gelernt, denn in der Inszenierung geht es darum, wie in einer Probensituation einer klassischen Benisch-Operette, irgendwas mit der Wachau.
Gruß und Kuss aus der Wachau.
Gruß und Kuss aus der Wachau, wie diese Operette geprobt wird mit aller Raffinesse der Musik und der Darstellung und dann die jüdischen Künstler nach und nach die Volksoper verlassen müssen und dann durch Deutsche, durch nationalsozialistische Deutsche ersetzt werden. Und am Ende kommt so ein Stechschritt-Theater raus. Es hat mir tief die Luft zum Atmen genommen, als ich das gesehen habe. Dann habe ich gedacht, wie lebendig, und wie kann man das vermitteln, wie lebendig die Operette eigentlich ist, was für eine hohe Kunstform die ist.
Ja.
Es hat mich sehr, sehr, sehr
Es ist interessant, dass Sie daran gedacht haben, weil das Stück, das ich gerade beschrieben habe aus Holland, das ist von der gleichen Regie-Team. Ja, genau.
Till Boermans.
Der Boermans und Bernhard Hammer, ja. Österreichische Bühnenbildner. Und die können das sehr gut. Die können immer einen historischen Stoff sehr werktreu doch so erzählen, dass es unmittelbar über jetzt und mich geht.
Und über die Emotionen und über die Geschichte.
Absolut,
und,
über die Menschheit. Tö ist eigentlich, ich habe ihn kennengelernt als eine richtig gute Tschechow-Regisseur. Und seine Tschechows, die natürlich Tragödien sind, hat er unglaublich die Komik rausinszeniert. Sehr naturalistisch, sehr komisch und deshalb tief traurig. Und das macht er eigentlich mit all seiner Stoff. Ich gehe ein bisschen auf eine Seite weg. Nein, zur Volksoper kam, hat man mir gesagt, wenn du die Geschichte von dieses Haus verstehen willst, musst du diese Bücher lesen. Und bei dieses Buch, auf dieser Staffel war auch das Buch von Marie-Therese Armban über diese Zeit. Also eine richtig historische Arbeit. Wer arbeitete denn dort? Was ist passiert mit den Künstlern von damals, mit den jüdischen Künstlern, aber auch mit den Künstlern, die sich angeschlossen haben oder nicht? Oder und gleich habe ich gespürt, das ist so ein Teil von unserer Identität, das ist noch gar nicht so lange weit weg. Und das ist doch eine wunderbare Weise, um diese leichte Kunst der Operette eine richtige Boden zu geben. Weil ja, Operette ist ein Gesamtkunstwerk. Es ist so schwierig zu inszenieren wie Oper, genauso schwierig zu inszenieren wie Schauspiel und wie Comedy, weil die Witze in den Operetten, die waren oft auf den Tag geschrieben. Das war Improvisationskunst. Ganz viele Witze, wobei man jetzt denkt, oh ja, interessant, wenn man das recherchiert. Die sind überhaupt nicht witzig, weil Humor ist das verältert innerhalb von einer Woche schon. Und diese drei Genres, die so durcheinander gemacht werden, das bleibt eine endlose Suche, wie man das immer wieder erzählen kann. Und manchmal scheitern wir wirklich und manchmal finden wir etwas, was manche sehr gern mögen und manche absolut nicht. Und manchmal ist es ein absoluter Hit. Und das ist aber ein wunderbar interessantes Genre für eine ständige Suche.
Ja, und es ist ja nicht so, dass Sie die Volksoper jetzt nur auf Operette programmieren. Im Gegenteil, sie ist Teil der Tradition. Man muss sie weiterdenken, wie Sie auch sagen, den Witz neu denken. Deswegen setzen wir ja oft Autorinnen und Autoren ran, das neu zu schreiben für heute, um diesen Witz zu verstehen, auch den utopischen Witz.
Ja.
Aber rechts und links gibt es ja ganz andere Formate. Zwei Gäste hatten wir hier, Nils Strunk und Lukas Schrenk im September, die bei Ihnen zu Gast waren und Carmen neu erzählt haben, mit neuer Musik, mit einer neuen Art, die Geschichte zu erzählen, von hinten, vom Tod aus, nach dem Tod aus zu erzählen. Das Programm ist ja auch im Spielplan schon wahnsinnig divers und geöffnet. Oder Frühlingserwachen, Spring Awakening, auch eine Produktion aus dieser Spielzeit, die sich gezielt, das ist Frank Wedekind, Frühlingserwachen, als Musical ganz gezielt für junge Leute. Ja. Das gelingt.
Also ich denke, ein Haus, das Oper, Operette, Musical und Tanz macht, macht eigentlich Musiktheater. Es ist oft auch interessant, was sich bewegt zwischen den Genres. Und so habe ich, so wie ganz viele Wiener, habe ich mich im Burgtheater gesetzt und habe dort die neue Zauberflöte gesehen von Nils Strunk und Lukas Schrenk und gedacht, die müssen irgendetwas mit unserem Ensemble machen. Das ist so musikalisch, das ist so so diese Zeit, es ist aber so kreativ. Es spricht unmittelbar an und ich habe sie bei mir bestellt. Wir haben gesprochen und ich habe gesagt, was wollt ihr machen? Ihr kriegt carte blanche. Was ist denn das Stück, das ja, das ihr erzählen wollt hier. Und dann sind wir bald auf Carmen gekommen. Und dann hat das Haus gesagt, aber Moment, wir haben eine Carmen.
Ja.
Und das stimmt, wir haben eine große Carmen mit der ganzen Chöre, mit dem großen Orchester. Und ich habe gesagt, das ist aber perfekt, um zu zeigen, eine neue Carmen-Bearbeitung heißt nicht, dass die große Carmen, die wir alle so lieben, dann weg ist, sondern es ist eine Zufügung. Und sie wussten auch, dass das Stück gespielt wurde neben der große Carmen und haben gesagt, unser Carmen fängt an am Todestag von Don José. Der wird gehängt. Und wir schauen eigentlich zurück von dieser Perspektive, was da eigentlich passiert ist, aus dem Blick von der einfache Soldat, etc. Und
ja, ja.
Das ist ein Hit geworden, auch weil sie sich permittieren, einerseits wirklich aus dem Material zu arbeiten, wirklich werktreu, aber nicht nur theatralisch, sondern auch musikalisch zu zitieren, zu bearbeiten, zu denken, hey, Bizet benutzt hier ein Thema aus der Zarzuela, ich sag mal, wir bringen die Originalmusik wieder zurück, und das funktioniert wunderbar. Diese Killing Carmen ist voll und die normale Carmen in der gleichen Woche ist auch voll. Und ich habe viele junge Leute gehört, die gesagt haben, ich habe es mir beide angeschaut, weil Killing Carmen hat mich neugierig gemacht, was ist das Stück eigentlich, worauf das basiert ist. Und genau das ist natürlich der Zweck von der ganzen Sache.
Weil wir jetzt über eine Arbeit reden, die noch nicht Ihre ist, da rede ich mir auch noch gerne drüber. Aber was war denn in diesen ersten 4 Jahren, das ist jetzt die vierte Spielzeit, so Ihre größte Überraschung für Sie gewesen? Was Sie am meisten überrascht hat, dass es in der Wirkung oder im Erfolg oder im Anspruch, gibt's was?
Also ja, schon. Also ich muss sagen, zwei Sachen haben mich überrascht. Das erste ist, ich habe die Politik gesagt, ja, ich werde das versuchen, diese Balancing Act zwischen ein neues Publikum suchen und das alte aber beibehalten. Das wird aber 3 bis 5 Jahre dauern. Das hat mich irrsinnig überrascht, wie offen Wien ist und wie schnell das gegangen ist. Wie schnell wir ein Publikumsanteil unter 30 haben von ungefähr 25%. Und währenddessen steigen die Abos, die doch nicht von jungen Menschen gekauft werden, noch immer. Und zweitens hat mich überrascht, dass alle gesagt haben, ja Lotte, lass uns die Welt vergessen. Also ein neues Stück mit einem Titel, den niemand kennt. Oder auch Alma oder auch Name It. Aschenbrödels Traum oder Killing Carmen. Das sind Uraufführungen, die kann man machen, das ist künstlerisch wichtig, aber die werden nie ein großes Publikum ziehen. Mhm. Und Wien kommt.
Ja.
Das sind teilweise unsere Hits. Und das freut mich so riesig, weil genau in solche neue Stücken kann man das Musiktheater auch vorwärts bewegen. Was Verdi nicht gedacht hat, ich mache heute ein neues Stück, dann hätten wir seine Stücke nicht. Wir müssen in Bewegung bleiben. Einerseits, natürlich führen wir die Klassiker auf. Das ist auch Teil von unserer Aufgabe. Aber dass wir 1 oder sogar 2-mal pro Jahr ein komplett neues Stück auf der Bühne bringen können und dass das Publikum kommt, das ist für mich ein rieses Geschenk.
Ja. Da kommt man ja auf die Gretchenfrage schlechthin, nämlich wie vermitteln wir Musiktheater an die neue, an die junge Generation, ne? Also das ist ja das A und O.
Absolut.
Sonst ist es nur noch gefühlt grau, wenn man über die Haare schaut in der Oper. Wie kriegt man, das ist die Gretchenfrage, ist die Oper ein Genre der Zukunft noch? Ne?
Absolut. Also man sieht's, man muss sie nur reinkriegen. Wir programmieren ganz bewusst mindestens 10 Vorstellungen unter der Woche. Unter der Woche um 11 und 10. Laden Schulen ein. Die kaufen sich Tickets und dann hat man 1300, also entweder 7-Jährigen oder 13-Jährigen oder 17-Jährige. Und warum machen wir das? Weil dort auch die Leute kommen, die mit den Eltern nie gehen. Weil es ist nicht nur eine Frage von Alter. Es ist auch eine Frage, wo steht dein Wiege? Was kriegt man von zu Hause mit? Und wir merken, wir geben eine kleine Präferenz an die Schule, die sich anmelden, die in den Außenbezirken sind, wo nicht so viel Kultur ist, wo wir manchmal auch Tickets für Kids sponsern müssen, weil es zwei Kids aus der Klasse geben, die sich keine 15 Euro leisten können und dass dann die ganze Klasse nicht mitkommt, das zahlen wir dann. Und man sieht, wie unmittelbar die reagieren und am Ende, wir casten das mit unserer besten Sänger, weil ich glaube, der erste Versuch in die Oper soll ein Riesenerfolg sein. Und große Künstler, die schon überall auf der Welt auf der Bühne gestanden haben, die in Tränen zu mir kommen und sagen, das war die schönste Erfahrung, die ich je hatte. Ich fühle mich ein Rockstar. Am Ende werden die so irrsinnig gefeiert. Also das ist schon mal eine Sache. Dann muss man natürlich sorgen, dass die Leute, die nicht mehr auf der Schule sind, so die Studenten, die laden wir ein. Wir haben ein U30-Angebot mit billigeren Tickets. Die kann man entweder am Tag Restkarten kaufen oder es gibt ausgewählte Vorstellungen, wo man auch von vornherein buchen kann. Aber auch wenn man so ein Ticket hat und man denkt, ich weiß aber nicht, was ich mich anschauen soll, ich verstehe das vielleicht nicht, wie soll man sich ertragen, haben wir einen Newcomers Club. Das heißt, man kann kommen und da gibt's mehrere von deiner Alter und die werden betreut. Die kriegen ein Vorgespräch, eine kleine Führung, ein Nachgespräch. Man spürt, das ist auch ein sozialer. Dann laden wir Social Media Influencers ein, weil die können dann ihre Kanäle wieder erreichen.
Ja.
Und trotzdem habe ich gedacht, ja, das ist alles super und das funktioniert auch. Aber unser Kinderchor, wo auch meine Tochter drin ist, und jedes Mal, dass sie auf der Bühne gestanden ist und in La Bohème das Kinderchor gesungen, sehe ich, dass sie an Kopf gewachsen ist in Selbstsicherheit, in Disziplin, in Musikalität. Unser ganzer Kinderchor existiert eigentlich aus Kindern von der Bourgeoisie. Die haben alle Klavierunterricht, gehen dann ins Gymnasium, kommen sowieso zu Vorstellungen. Und ich habe meine Chorleiterin gefragt, warum versuchen wir nicht ganz andere Kinder auch einzuladen? Und sie hat gesagt, wir haben das versucht, aber das scheitert an viele Sachen. Zuerst müssen die Eltern wissen, dass es diese Datum in Februar gibt, wo es ein Vorsingen gibt, ein Audition. Die Kinder hinbringen. Dann müssen sie sich leisten können, man muss eine kleine Contribution bezahlen. Und dann geht's los. Sie müssen jede Woche das Kind zeitig in die Chorstunde bringen. Und wenn sie dann ausgewählt werden für Vorstellungen, muss man das Probeplan anschauen, täglich wechselnde Probenzeiten, das Kind hinbringen, wegführen, sprechen mit der Schule. Wer kann das? Wer kann sich das leisten, um von der Arbeit wegzugehen, um ein Kind in der Generalprobe zu bringen? Und deshalb haben wir außerhalb von unserem normalen Budget haben wir Sponsoren gefunden. Wir sind im September in 10 verschiedene Schulen gegangen,
ja,
und erreichen 300 Kinder wöchentlich, die wir Musiktheaterunterricht geben. Singen, tanzen, schauspielen. Sie werden auch alle immer wieder eingeladen. Sie haben eine Führung bekommen durch die Volksoper. Sie werden jetzt alle die Krieg der Knöpfe, einen von unseren Vorstellungen besuchen. Und am Ende von das erste Jahr schauen wir uns an, welche Kinder sind besonders begeistert und würden gern mehr singen. Und die laden wir ein, in unser Kinderchor zu kommen, betreut mit Gouvernantes, die Sprache sprechen von den Eltern, die ganze Kommunikation zwischen Eltern, Schule, Volksoper übernimmt, die Probenpläne lesen und die Kinder hin und zurückbringen. So machen sie das ein ganzes Jahr. Die anderen Kinder bleiben auch, dieses Musiktheaterunterricht bekommen. Und dann in übernächste Spielzeit werden die ausgewählte Kinder mitmachen in eine große Kinderproduktion Mathilda, sind sie Teil von der Produktion. Und währenddessen spielen wir Mini-Mathildas auf die Schulen. Und alle Kinder und Eltern und Geschwister und Großeltern kommen für eine ausverkaufte Vorstellung von Mathilda und schauen sich das an. Und so hoffen wir, kleine Sämchen zu pflanzen. Und ich hoffe natürlich irgendwie, dass die Politik mitschaut und denkt, das müssen viel mehr als 300 Kinder pro Jahr sein.
Ja, das wäre man natürlich, wie Sie es gerade beschrieben haben, logistisch eine Riesenaufgabe, da dran zu bleiben und auch die Kinder, wo die Eltern nicht drauf achten, auch an die ranzukommen. Ja, weil es ist ja eine gewisse Utopie, was Sie sagen, dass die Musik soziale Barrieren aufhebt und nicht wieder neue Schranken schafft.
Absolut.
Das ist ja eine große Utopie. Aber wenn man bei Ihnen ins Haus geht, spürt man ich kann das wirklich von mir beschreiben, also man spürt im Publikum diese Diversität. Es ist wirklich ein sehr, sehr, sehr gemischtes Publikum. Ich freue mich immer wahnsinnig über, wenn ich so junge Menschen sehe, die sich so extra schön gemacht haben. Also, und die wirklich wie ihre Eltern quasi vielleicht oder wie sie das bei denen beobachtet haben, sich schick machen und dann in die Oper gehen. Das habe ich neulich beobachtet. Das war, hat mich sehr fasziniert. Also man kriegt das mit, dass es doch eine Volksoper ist. Wobei wir vorhin drüber gesprochen haben, ich habe gefragt, wie sagt man es im Englischen?
The People's Opera.
Ja. Weil wir immer bei dem Wort Volk immer so eine leichte Gänsehaut kriegen. Aber People, also aber für die Menschen.
In Deutschland anders als in Österreich.
Aber für die Menschen, also für die.
Für die People. Also als Holländerin habe ich nicht dieses Gänsehaut bei Volks. Ich finde das eine schöne Terminologie, die Volksoper. Aber ja, man muss es immer wieder eine positive Inhalt geben.
In Ihren Arbeiten, glaube ich, weiß nicht, ob das jetzt, glaube ich, sehe ich immer noch ein bisschen die Handschrift oder den, nein, nicht die Handschrift, das ist Ihre Handschrift, aber die Impulse von Konvitschny, die sehe ich noch, weil ich rede jetzt mal über die vorletzte Arbeit, die ich gesehen habe, die Zauberflöte, auch gedacht für Familien, ne? Und für Kinder, was ich ja auch schon mal ganz toll fand. Und so lange gebohrt, so würde ich das vielleicht bei Konvitschny beschreiben, das ist ja mal so eine Tiefenbohrung zu sagen, worum geht's eigentlich? Also sich nicht hinter der Oberfläche der Oper oder der Musik zu verstecken, sondern in die Tiefe zu bohren und zu sagen, gib mir Anlässe für die Handlung, für die Geschichte.
Worüber geht es?
Worum geht es
jetzt für mich? In diesem Moment. Das heißt nicht, dass die Zauberflöte geht nämlich über zehntausende Themen. Aber man muss, glaube ich, also bei mir war es immer so, dass ich selten eine Zauberflöte sah, wo ich emotionell mitleben konnte.
Ja.
Dass man denkt, es ist farbenfroh, die Musik ist herrlich, man hat ganz viele schöne Anknüpfungspunkte, aber die Berührung, die hat mich ein bisschen gefehlt. Und ich dachte, mit wem kann ich jetzt eigentlich mit? Und das habe ich mich als Frage gestellt. Und die andere Frage war eigentlich, wieso ist es dramaturgisch so, dass es am Anfang klar deutlich ist, dass wir eine gute Königin und eine böse Sarastro haben? Dann dreht sich das 180 Grad. Interessant, aber das scheint einfach so zu passieren, ohne dass das wirklich wunderbar dramaturgisch introduziert oder begleitet wird. Es ist dann irgendwann Anfang so. Und dieses Gefühl, dass man in ein Königsreich ist, wo Gut und Böse so definiert sind, und dann wacht man auf in ein anderes Königreich, wo das genau umgekehrt ist. Das ist etwas, glaube ich, womit Kinder in dieser Zeit sehr häufig leben müssen, nämlich wenn man bei Mama ist Papa der Böse und Mama die Gute und umgekehrt. Und ich habe gedacht, das ist eine Basisemotion, das zerreißen wird und das, was ist gut, was ist böse, wer hat Recht, der Mann, der Frau, wer bin ich, was ist Liebe, was ist Sex, wie kann ich entscheiden, auf welche Reise muss ich gehen? Wie kann ich mich selbst überwinden? Das sind alle Themen von der Zauberflöte. Und ich habe nur einen Anlass finden wollen, wo diese Thematik dann auch emotionell blühen konnte.
Also ist das die Frage nicht nur, worum geht es? Also in der Bohrung in die Tiefe, sondern worum geht es für mich? Also ja. Auch um den, naja, ich nicht frage, weil ich das interessant finde, um den subjektiven, also um den subjektiven Blick, also dass Sie als Regisseurin und die das konzipieren, sagen, ja, worum geht es in der Tiefe?
Ich glaube, man braucht irgendein Grund, um etwas erzählen zu wollen. Ich habe mal Stücke zurückgegeben, wenn ich das nicht gefunden habe, dass ich dachte, ja, das ist ein fantastische Materie, das kann jemand bestimmt sehr gut erzählen, aber ich finde jetzt kein Bedürfnis, das zu erzählen. Und natürlich muss man die ganze Zeit denken, an wem erzähle ich das denn? Ist das interessant? Aber wenn man kein ehrliches Bedürfnis hat, eine Geschichte zu erzählen, kann man es besser lassen.
Ja, aber es gibt ja auch andere Stimmen, vielleicht nur als Anekdote, aber Jonas Kaufmann hat ja gesagt, warum suchen Sie so lange? Es reicht doch, ein Ambiente für die Sänger zu schaffen.
Ja, absolut. Ich glaube, es gibt wahrscheinlich wirklich ein Publikum, das mag. Das ist nicht das Theater, das mich interessiert, nicht das Publikum, nicht das Künstler. Aber es hat auch seine Existenzrechte und ich finde es deshalb wunderbar, dass er sein eigenes Festival hat.
Ja. Nein, ich fand das nur interessant zu sagen, ja, es reicht doch ein Ambiente, da habe ich schon gestaunt. Ist das eine Generationsfrage, dass Sie sind ja nun, dass auch eine Generationsfrage ist, dass man neue Fragen stellen möchte, dass man sich nicht zufrieden gibt mit?
Ja, wenn ich jetzt schaue auf die Generation von Peter Comedy, von Pierodi, von Giraud, von, ja. Also Andrea, nicht Andrea Breit, von ja. Ruth Berghaus, sorry, eine andere Großheit, von Brecht, also nein. Das, wenn man Shakespeare liest, dann sieht man, dass da ein Bedürfnis war, etwas zu erzählen über heute in spektakuläre Weisen. Aber ich glaube, das ist der Grund vom Theater.
Ja. Ja. Naja, in Ihrer anderen Inszenierung, die Sie als mitgebracht haben oder nach Wien geholt haben aus Frankreich, aus Aix-en-Provence, Le Nozze di Figaro, ich weiß nicht, wer es gesehen hat, kann man ja auch, schön, dass wir darauf kommen, kann man ja auch sehen, finde ich auch sehr überraschend, dass Sie sagen, vier Akte, vier verschiedene Perspektiven. Völlig auch wieder das Heterogene organisieren, ne? Also nicht ein Bogen, da muss jetzt alles rein passen oder wird passend gemacht, sondern Sie sagen, nein, ich gebe den Freiraum, jeden Akt aus einer Figurensicht zu erzählen und diese Heterogenität müssen wir aushalten oder macht es spannend. Für mich hat es das sehr, sehr spannend gemacht. Fand ich auch toll und da auch den Mut zu sagen, nein, ich erzähle es so subjektiv und gebe auch den Figuren Raum für Subjektivität.
Ja, naja, das hat zu tun mit diese Diskurs über Me Too. Das fing an auf ein Dinner Table mit einer großen Gruppe Menschen ganz unterschiedlicher Herkunft. Ein 15-jähriges deutsches Mädchen, eine 80-jährige französischer Mann, und ich habe gemerkt, wie man über diese Thematik spricht, hat so viel zu tun mit deiner eigenen Biografie. Der Mann, der gesagt hat, die Welt war so schön. Und was macht ihr? Es ist nicht mehr lustig. Und wir haben doch alle nur gespielt und wir haben einander geliebt und Sexualität war etwas Feierliches. Und jetzt all diese Regeln, all diese Anschuldigungen. Und das 15-jährige Mädchen hat gesagt, hallo, ich traue mich abends nicht mit einem kurzen Rock auf die Straße. Was meinst du da? Und jemand anders hat wieder gesagt, oh Gott, ist das langweilig. Und ich habe gedacht, das ist doch eigentlich interessant, dass ins Theater hat man die Möglichkeit, im Dunkeln zu sitzen und deine eigene Biografie kurz zu vergessen und mitzuleben mit der anderen. Deine komplett andere Biografie, komplett andere Sichtweise. Das ist eigentlich eine Übung in Empathie. Und genau das brauchen wir im Moment, weil das verlernt man, wenn man die ganze Zeit nur bestätigt wird. Wenn man AI eine Frage stellt, dann kommt die ganze Zeit, oh, wie eine kluge Frage.
Ja, ja.
Dass man, oh ja, ich bin so toll.
Ja, ja.
Das muss aufhören, das ist wirklich, wirklich gefährlich. Man braucht jemand zu hören, die etwas vollkommen anders glaubt und lebt und sagt wie du und denkt, scheiße, vielleicht habe ich Unrecht. Das ist so wichtig. Und genau das habe ich in 4 verschiedene Theaterstilen eigentlich auf der Bühne bringen wollen. Die erste als heitere Komödie, die zweite als überdrehte brechtianische Anklage, die dritte als total realistisch, naturalistische Innenstudie von einer Seele, von einer Frau und die vierte als vollkommen verrückte, losgesungene, gescheiterte Utopie. Ja.
Man kommt ja dann doch bei der Oper doch an Grenzen, weil die Geschichten sind ja fest und diese Geschichten sind ja oft reproduzieren ein, also man muss sich ja mit Geschichten auseinandersetzen, hinter denen man gar nicht mehr steht. Also ich hatte jetzt nur gelesen, dass sie gerade an der Staatsoper in München Faust inszeniert haben. Und dann ist man ja wieder bei bestimmten Geschichten, hinter denen man nicht steht oder für die man wieder, naja.
Naja, also ich finde, das ist doch eigentlich, was wir im Leben sowieso machen. Ich lebe doch auch durch die Sichtweise von meinen Eltern, die geprägt sind von ihren Eltern und ihre Eltern. Also wir tragen diese Geschichte doch in uns. Das ist Kultur. Und wie wir mit unserer Erbschaft umgehen, das macht uns aus. Und genau diese Übung machen wir eigentlich in der Oper. Das sind Meisterwerke, die eine absolute Ewigkeitswert bewiesen haben. Deshalb spielen wir die meisten Stücke, die damals geschrieben sind, überhaupt nicht mehr. Aber die paar, die übrig geblieben sind, oft weil sie musikalisch so berühren oder weil sie irgendeine menschliche Aspekte in der Kunst gebracht haben, auf so eine Weise, dass es universell geworden ist. Und darum klebt oft ein Libretto, wobei man denkt, oh mein Gott. Und genau dieser Kampf finde ich interessant. Deshalb denke ich auch immer, wenn manchmal kriege ich so Briefe, wobei man denkt, was denken Sie da? Was, Sie haben das Stück vergewaltigt, vernichtet etc. Und ich denke, naja, auch wenn das so ist, das ist nur ein Tropfen in der ganzen Ewigkeit von der Tradition von diesem Stück. Theater ist nur jetzt. Morgen ist es schon wieder vorbei. Ich habe vom Bundestheater die Aufgabe, um risikoreich zu programmieren. Dafür werde ich bezahlt. Das ist unglaublich.
Das ist toll.
Das ist sehr toll. Viel wert. Ja. Das hat man in ganzen Gesellschaft nicht. Es gibt kein einziges CEO, die das sagt, mach doch mal was Risikoreiches. Nein, alles muss immer abgewogen werden, dass es ein Erfolg wert, dass es, nein, risikoreich. Warum? Weil es nur in diesem Moment entweder funken kann oder am Boden klettern. Und wir fügen was zu. Wir schauen uns diese Ewigkeits, das Stück, das ist auch noch nächstes Jahr und über 10 Jahre und über 100 Jahre geben wird, schauen wir uns jetzt an und wir versuchen uns damit auseinanderzusetzen.
Aber das ist ja ein wahnsinnig luxuriöser Auftrag. Also es ist ja nicht, Sie sind dafür da, das Haus voll zu machen. Bumm, könnte ja auch sein. Dann sind nein, aber gehen Sie ein Risiko ein.
Und das ist wichtig, weil natürlich ist Auslastung zum Beispiel oder Einnahmen, das sind Ziffern. Und wir Menschen sind unglaublich geil auf Ziffern, weil die kann man nämlich aufschreiben. Ja. Ja, gestern war es 50, heute war es 52. Das ist ein Erfolg. Ja? Und das machen wir leider in Schulen auch. Wir haben die Aufgabe, unsere Kinder was beizubringen, für wenn sie erwachsen sind, für die Zukunft. Und was machen wir? Wir versuchen das zu testen und die Testresults sind dann so geil für uns, dass wir anfangen, die Kinder nur die Tests zu lernen und überhaupt vergessen, was der Zweck der Sache ist. Und es geht uns jetzt als Volksoper ziffermäßig sehr gut, deshalb kann ich das jetzt so sagen, weil das ist keine Verteidigung. Aber natürlich habe ich auch, dass ich google die ganze Zeit, wie unsere Verkaufsziffern sind. 90%, großartig, das haben wir noch nie geschafft. Und dann muss ich mich immer wieder denken, ja, aber warte, warum machen wir die ganze Sache? Manchmal ist etwas, was 60% ausverkauft ist, aber wirklich einen Wert hat, wichtiger als diese Erfolgsmusical. Man muss es balancieren. Ein Stück spielen kann, das 100% voll sitzt, 30 Mal, kann man es sich leisten, ja, ein Risiko anzugehen, etwas zu machen, was die Menschen vielleicht noch nicht kennen. Mhm. Diese Balance ist wirklich wichtig. Und wir dürfen uns nicht von der Presse, von der Politik etc. drängen lassen, um die ganze Zeit die beste Schüler zu sein mit die besten Ziffern. Sage ich jetzt für, wenn in den 60. Spielzeit die Ziffern noch wirklich runtergehen.
Das finde ich auch, dass dieses Plädoyer jetzt einen Applaus verdient hat, also mit solcher Leidenschaft vorgetragen, weil das ist richtig. Und da habe ich jetzt gerade gedacht, wo war denn der Moment, wo Sie, wir haben über das Studium geredet, aber wo Sie biografisch so von der Musik so, gibt es so einen Schlüsselmoment, wo die Musik für Sie so, weil Sie jetzt so radikal dafür arbeiten die ganze Zeit und dafür eintreten, gab es so einen Moment?
Ja, ein ganz spezifisches, das war nicht nur die Musik, sondern das Musiktheater. Mein erstes Besuch in ein Opernhaus in Liège. Und das Orchester hat so durcheinander so gespielt und abgestimmt. Die Menschen hatten so leise geredet, der Vorhang war noch zu und alles konnte noch passieren. Und ich glaube, dass ich sofort mich verliebt habe in dieses Wow. Diese Welt, die kreiert werden kann, mit wie man mitgehen kann. Und ich glaube nicht, dass das eine besonders gute Vorstellung war, aber ich war weg. Ich habe gedacht, das ist es für mich.
Aber wie alt waren Sie da?
Sieben.
Ja. Das war der allererste Theaterbesuch, also Opernbesuch.
Ja,
mit sieben und dann das ganze Ambiente
sieben,
das,
genau.
Und diese Spannung.
Absolut.
Und das wollen Sie jetzt so viel jungen Menschen wie möglich ermöglichen.
Ja,
das ist toll. Ihren Humor haben Sie ja auch behalten. Naja, man denkt, so viel kämpfen, so viel. Sie sind ja auch vermutlich, weil Sie das gesagt haben, einigen Anfeindungen ausgesetzt, wenn die einige Zuschauer mit dem Programm nicht einverstanden sind.
Ja.
Aber das steckt man weg.
Also, ich denke, erstens denkt man, es ist doch toll, dass wir in ein Land und einer Stadt leben, wo die Leute sich so engagieren mit der Kunst, dass das wirklich eine persönliche Beleidigung ist, wenn ein Haus etwas macht, womit man nicht einverstanden ist. Das ist ein Privileg. In Holland ist die Leute so egal. Und hier ist es nicht egal. Und manchmal wird es unschön gesagt, ich muss deportiert werden oder sogar zum Tode vergewaltigt oder es ist wirklich schön, was die Leute sich alles eindenken. Und dann muss man denken, okay, ich kenne dieser Mensch nicht, der hat bestimmt eine eigene Biografie. Ich habe mich von aller Social Media getrennt. Das kann ich wirklich empfehlen. Wenn man es nicht mehr liest, ist es nicht mehr da. Und wer braucht es überhaupt, um zu sehen, wie andere Leute sich beschimpfen wegen die Lunchbox für den Kinder? Also, aber auch für die Opernbesucher braucht man es nicht. Das ist eine klitzkleine Minderheit, die eine Debatte führt mit sich selbst. Andererseits habe ich immer wieder Publikumsgespräche und mag ich natürlich auch die Meinungen von den Leuten, wenn es positiv formuliert ist oder respektvoll, lass es uns so sagen, dann will ich natürlich auch gern hören, was die Leute nicht gefällt. Ich kann das natürlich nicht für jeder recht machen. Und ich manchmal scheitere ich auch und dann will ich es besser machen, ich will davon lernen. Mein Beruf hat viel zu tun mit Träumen und mit Utopien irgendwie aufbauen dürfen. Andererseits 50% of it heißt Shit-Cleaning, die Krisen, die ganze Zeit auf den Teller kommen. Man fängt der Tag an und denkt, okay, jetzt werde ich Kunst machen und dann kommt der erste Klopf auf der Tür. Also ich werde nicht mal alles auflisten, was jeden Tag zu mir kommt, aber das, was man selber nicht lösen kann, das kommt irgendwann zu mir und das ist Teil von der Beruf. Und wenn man wenn man nicht denkt, Gott, so viele Krisen, ich scheitere, ich habe das schlecht gemacht, sondern denke, es ist Teil von meiner Arbeit, ich mache das so gut, wie ich kann. Ja.
Scheitern, wieder scheitern, besser scheitern, absolut. Wie das Samuel Beckett gesagt hat.
Sicher,
ne? Neu scheitern, besser scheitern.
Ja.
Sie haben ja, deswegen komme ich auf den Humor, ich war so überrascht, ich habe jetzt die letzte Produktion gesehen, die Piraten von
Penzance.
Da tritt eine Figur auf, Herr Kitzler, und sagt, ich habe jetzt Frau Lotte de Beer beerbt. Ich bin jetzt der neue künstlerische Direktor der Volksoper. Frau de Beer ist nicht mehr da. Und ich hole jetzt das Publikum wieder ins Haus, was Frau de Beer links liegen gelassen hat. Und da dachte ich, wow, das fand ich sehr witzig und sehr lustig. Und die Figur tritt ein dafür, die Aufführungen wieder im Originalkostüm, in dem Originalbühnenbild zu spielen. Keine Aktualität, gab einen großen Lacher im Saal. Da habe ich gedacht, das ist auch eine schöne Art, so mit Kritik umzugehen. Also sie humorvoll sozusagen durch die Hintertür produktiv zu machen.
Ich muss sagen, Herr Kitzler war kein...
Es war keine Erfindung von Ihnen.
Keine Erfindung von mir, sondern die zwei Spy Monkeys haben das angetragen und ich habe natürlich gleich gesagt, yeah, that sounds like fun, weil Theater, also Humor und Theater braucht Konflikt. Deshalb, es gibt Kitzler an der einen Seite und dann die zwei Erbinnen von Gilbert und Sullivan, Gilly Gilbert und Sally Sullivan, die er geholt hat, weil sie ihr Urgroßelternarbeit so historisch wie möglich machen können. Und die haben andere Ideen, die wollen mitspielen und spaßhaft und alles auf den Kopf stellen. Und das, dann gibt es einen Konflikt und daraus kann man lustig werden.
Ja, das funktioniert auch sehr gut. Ja. Also es ist eine Rahmenhandlung für diese klassische Opera-Komik von vor über 100 Jahren. Genau. Und da gibt es eben diese schöne, die eben auch mit den Erwartungen spielt und diese Erwartungen auch ironisch spricht und dadurch auch für eine große Lebendigkeit sorgt. Das fand ich gut. Dachte ich, ja, der Humor ist da. Man muss auch, ich dachte, das ist auch so eine Antwort auf Kritik, die kommt an das Haus herangetragen.
Ja, ich habe sie natürlich gesagt, wenn ihr das wollt, so ein Herr Kitzler auf der Bühne, kann ich viele Beispiele geben und ihr könnt das wirklich so scharf, kritisch machen und die haben dann immer eigentlich eine fantasievollere, mildere Weise genommen, um dieses Konflikt zu machen. Und ich habe das währenddessen wenig verstanden. Ich habe gedacht, ihr könnt das viel härter, schärfer, deshalb auch witziger machen. Und sie haben mir gesagt, na, wir kommen aus einem Land, wo wir ganz woke sind und wir wollen auch woke sein auf unsere Art. Und ich habe gedacht, was bedeutet das dann woke für euch? Und sie haben gesagt, woke ist für uns, dass so viel wie möglich Leute lachen können. Wenn es Leute gibt im Publikum, die sich von uns lächerlich gemacht fühlen, an welcher Seite vom Spektrum denn auch, dann haben wir gescheitert. Und das scheint jetzt auch wirklich zu funktionieren. Ich sitze in den Saal und da kommen große, große Lacher. Und das ist auch wieder ein Stück, das alt und jung und links und rechts, glaube ich, sehr gut anspricht.
Aber das ist ja eigentlich das Gegenteil, also weil Vogue ja doch sehr viel mit Ausgrenzung zu tun hat. Das ist ein ganz anderer Begriff.
Ich glaube, die alle großen Idealen von den Menschen immer so bearbeitet werden, dass sie irgendwen gehen über Machtmissbrauch. Das Woke, glaube ich, war am Anfang, hat damit zu tun, um inklusiv sein zu wollen, um so viel wie möglich Leute mitzunehmen, um niemand auszugrenzen und um die Sachen zu sehen von vielen verschiedenen Perspektiven. Leider ist es dann so, dass Menschen das benutzen, um zu sagen, ich bin noch woker als du und du bist der, ja. Und dann, jetzt geht's über gar nichts mehr, nur um Finger zeigen, ausgrenzen, Macht, Identität ohne Freiheit ohne Verantwortung, ja.
Ja, nein, ich finde das sehr gut, also es ist ja völlig richtig, weil sonst schafft man ja nicht die Diversität im Saal, wenn man Leute schon von vornherein ausgrenzt. Und übrigens nochmal zurück zu dem Brückenbauen, denn es gibt ja viele, die mit dem Anspruch antreten, ich öffne das Haus, aber die vergessen dann die Tradition oder die anderen Zuschauer mitzunehmen. Ja. Also es gibt es ja oft, das ist fast ein Austausch des Ensembles.
Ja, das ist keine Diversität, das ist Selbstbefriedigung.
Ja, gut, danke. Weil das ist gut gesagt. Was haben wir denn jetzt noch gar nicht besprochen? Ich hab noch eine Frage, weil es ist so, dass wir jetzt so sehr viel über die Volksoper gesprochen haben, aber Sie sind ja auch sehr, sehr vielfältig europaweit als Regisseurin unterwegs. An der Bayerischen Staatsoper, in Amsterdam, in der Nationalopera, im Königlichen Theater Kopenhagen, in Malmö, Deutsche Oper am Rhein, Theater Basel, also ist ja schon ein fulminantes Spektrum. Machen Sie das immer wieder jetzt noch? Sie waren gerade in, Sie haben gerade in München. Dürfen Sie einmal pro Spielzeit auswärts gastieren?
Also, ja, ich bin gekommen und habe gesagt, ich bin eine Regisseurin und darin ist auch mein Kraft, glaube ich. Wenn ich nicht mehr inszenieren kann, dann bin ich nicht mich. Deshalb will ich gern inszenieren im Haus, aber einmal pro Spielzeit auch gerne aus dem Außerhaus. Nicht öfter, weil eigentlich, wenn ich jetzt wählen könnte für meine eigene Happiness, würde ich einfach in Wien bleiben. Das hier ist mein Zuhause. Die Volksoper ist mein Zuhause und mein Kind ist hier und ich will eigentlich täglich da sein, wo ich gebraucht wird. Aber es ist wichtig für ein Außenperspektiv, die man mitnimmt. Ah, wie macht man es hier? Man kann so gefangen werden in, so haben wir es immer schon gemacht und das will ich nicht. Andererseits gibt es für mich natürlich auch noch ein Leben nach der Volksoper wahrscheinlich. Man kann das nicht immer machen, ewig machen, leider. Aber das Haus braucht irgendwann eine neue frische Wind und dann muss ich investiert haben in eine weitere Karriere als Regisseurin. Und es gibt natürlich auch Stücke, die man bei der Volksoper nicht macht, weil es keinen Sinn macht, weil man das bei der Staatsoper besser kann. Und genau die Stücke kann ich woanders machen. Das ist künstlerisch befriedigend natürlich. Hm. Ja.
Gibt's eine, ja, das verstehe ich völlig. Gibt es so ein bestimmte, weil Ihr Spektrum an Komponisten, die Sie machen, ist ja sehr breit. Also man findet, gibt es eine bestimmte Vorliebe, also für Mozart, glaube ich,
also,
da, oder für
mein Herz blutet immer in positivsten Form bei die russische
bei den Russen.
Große, entweder Romantiker oder so anfangs 20. Jahrhundert. Das ist so die Musik, wo ich mich wirklich zu Hause fühle, seelisch. So von Tchaikovsky, auch Schostakowitsch etc. Und das wird auch kommen, aber das kann man natürlich nicht immer machen. Ich werde jetzt ich habe jetzt in München Gounod gemacht, Faust, super interessantes Stück, aber das würde ich nie hier planen.
No. Ja. Aber Tchaikovsky haben Sie ja, das war glaube ich Ihre Eröffnung.
Ja, Jolante und Jolante, Nussknacker haben wir gemacht.
Jolante und Nussknacker ja. Zusammengespannt.
Das war ein Wunsch, der ich schon Jahrzehnte mit mir mittrug und immer wieder Opernhäuser gefragt habe, dürfte ich das nicht machen und niemand hat sich das getraut und das war auch ein Stück, wobei man mehrere Generationen erreichen konnte. Das war so ab 8 eigentlich sehr gut nachvollziehbar. Und das Stück ist dann übernommen worden von Tokio, von das Opernhaus in Tokio hat ja. Das von uns übernommen, hat es dort gespielt und jetzt wieder zurückgeschickt. Und irgendwann nehmen wir es wieder auf.
Ja, wird es eine Wiederaufnahme geben?
Ja, das ja. Irgendwann. Ja.
Dann kann man jetzt in Wien es gibt ja noch eine Staatsoper auch noch.
Stimmt, wir müssen das ein bisschen miteinander.
Nein, da kann man ja zwei gucken, ist ja gerade gut. Na, nein, wenn Sie zwei Carmen am eigenen Haus machen, dann ist es ja erlaubt, beide sich anzuschauen. Das finde ich, ich würde mich sehr freuen, weil ich habe es damals nicht gesehen und würde mich total freuen, den Tchaikovsky zu hören und zu sehen.
Okay, it's noted.
Und von diesen vielen Engagements, ist da eins, von dem Sie uns noch erzählen wollen, was für Sie so eine große deutsche Oper am Rhein, was war das?
Das war Alcina.
Alcina. Händel, ja.
Was war
da gibt es noch so ein Highlight.
Ja, das war schon Il Trittico, der ich in der Bayerische Staatsoper machen durfte, mit Petrenko. Das war natürlich theatralisch so ein, musikalisch so ein fantastischer Partner. Ich sag theatralisch, weil Herr Petrenko war jede Probe da, hat, egal ob wir 5 Takte die ganze Zeit wiederholt haben, weil wir irgendeinen Special Effekt ausprobieren wollten oder hat alles die ganze Zeit auf dem höchsten musikalischen Niveau dirigiert und irgendwann habe ich ihm gesagt, da habe ich eine kleine Probe gehabt mit ein Kinderstatist, der kotzen musste. Und wir hatten eine Kotzprobe. Und da stand Petrenko. Und ich habe gesagt, Maestro, bitte, das ist nicht interessant für Sie. Und er hat gesagt, doch, ich muss wissen, was da passiert, dann dirigiere ich es nämlich anders. Und am Ende hat er nicht nur die Musik dirigiert, sondern auch die Produktion. Und das ist, also Musiktheater, wenn das alles zusammenkommt, ist das Traum.
Das klingt toll. Ja. Das ist toll. Ich würde sagen, wir könnten noch über ganz viel sprechen, aber ich glaube, wir haben sehr viel erfahren. Wir haben sehr viel mitbekommen von Ihrer Leidenschaft für dieses Haus, für das Genre Musiktheater und für dessen Zukunft. Da sind wir ganz zuversichtlich. Jetzt verstehe ich den Satz, dass wir uns in Wien glücklich schätzen können, dass Sie hier sind. Und als Dankeschön für dieses sehr interessante Gespräch haben wir was für Sie vorbereitet. Denn wir haben, das habe ich Ihnen auch vorher gesagt, es ist keine Überraschung, wir haben immer so ein Ritual, dass wir unserem Gast aus diesem großen, aus dieser großen Sammlung des Theatermuseums was heraussuchen. Und wir bitten auch unsere Gäste vielleicht, dem Theatermuseum was mitzubringen, was dann hier in die Archive oder in kommende Ausstellungen wandern kann. Weil wir sind ja ein lebendiger Ort. Und die Mitarbeiter des Archivs haben gesagt, wir haben was ganz, ganz Spannendes. Ja, schauen Sie gerne. Mit schönen Grüßen vom Theatermuseum.
Dankeschön.
Ist jetzt leider noch eingepackt, aber das geht schnell raus.
Das
zu nehmen.
Das darf ich so, ja. Ah, das ist, how do you say that? Kismet. Das ist nämlich zum ersten Mal die Zauberflöte. Wow.
Das ist der Anschlagszettel der Uraufführung der Zauberflöte in Wien, sogar
so cool.
Im Originalformat.
Wow.
Eine gut hergestellte Kopie aus dem Original, aber
das ist
die Zauberflöte, vielleicht ist in Ihrem Büro Platz, das aufzuhängen.
Oder vielleicht im Besprechungsraum, wo viele mehr Menschen es sehen können. Aber das ist interessant, weil er hat mich gebeten, etwas mitzunehmen, was persönlich ist, aber auch über meine Arbeit geht. Gott,
ja.
Jesus, ich mache das
einfach
echt nicht.
Zack.
Und das ist nämlich die Partitur. Die erste Seite vom Klavierauszug von der Zauberflöte.
Nein, ja. Das ist ja toll.
Das war meine erste Skizze, als ich geschrieben habe, wann Sachen passieren sollten. Das ist ein bisschen anders geworden, aber vielleicht ist es trotzdem.
Oh, das ist wunderbar. Mit Ihrer Handschrift, mit den Anmerkungen,
genau.
Mit den Regieanweisungen, Hand. Eben, was heißt das?
Wahrscheinlich heißt ist es Deutsch, Niederländisch und...
Das ist gemischt, eng.
Ja, Handvater, das heißt der Hand vom Vater.
Ah, der Aha. Hand vom Vater. Und ansonsten ist es auch Englisch, oh, World. Komm, es ist Englisch, Deutsch und Holländisch gemischt.
Ja, und wenn ich jetzt wusste, was es hier bedeutet. Ja, interessant.
Das ist wunderbar. Lotte de Beer, haben Sie ganz vielen Dank.
Dankeschön. Oh, das ist aber lieb. Dankeschön. Danke.
Sie hörten Ungeschminkt, das Theatermuseum Wien im Gespräch. Folge 8. Lotte de Beer im Gespräch mit Hannes Hamedner. Eine Aufzeichnung des Live-Gesprächs vom 12. April 2026. Unser nächster Live-Gast im Eroica-Saal des Theatermuseums am 10. Mai 2026 ist die Burgschauspielerin und künstlerische Leiterin der Festspiele Reichenau, Maria Happel. Karten für das Live-Gespräch sind wie immer über das Theatermuseum Wien zu erhalten.